Hallo und herzlich willkommen zum WEC Magazin Podcast, Folge Nummer 6. Ich bin David, mit mir heute zusammen ist Tobias. Hi Tobias, wie geht's?
Gut. War spannendes Rennen gestern. Muss sagen, habe ich so nicht erwartet. Ich glaube, das hat keiner so wirklich erwartet, oder?
Nee, das war mit dem Schnee und alles ein bisschen Neuland für alle, denke ich. Ja, es war einfach ein spannendes Rennen. Das mehr kann man eigentlich als beste Fazit finde ich. Ja, wollen wir ein bisschen noch drüber sprechen, mal die Ergebnisse mal angucken, wie das gelaufen ist.
Klar, lass uns erstmal kurz das Rennen an sich einordnen, falls es irgendjemand mal einen Monat oder zwei Monate später hört.
Genau.
Ich hatte mal so zwischenzeitlich immer die Thermometer und die Wettervorhersagen verfolgt. Also wir hatten zwischen 0 und 8 Grad. Schnee war dabei, Hagel war dabei. Es gab Momente mit Sonne und blauem Himmel und dann gab es wieder Momente mit Regen, wo es fast Blitzeis war. Also es waren, wie hat sie so schön geschrieben, 4 Jahreszeiten in einem Rennen. Also das war wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Genau, ja, das war wirklich außerordentlich. Ich meine, auch vor allem die Sonne im Mai jetzt, das war ja eigentlich dann, als die Sonne dann raus war, war es relativ warm. Und man hat dann gesehen an der Strecke, der Regen oder der Schnee sogar, das ist dann verdünstet. Das hat man dann gesehen, es war wie Rauch, aber es war ja Wasserdampf. Wirklich einzigartig, habe ich noch nie erlebt in meiner Zeit jetzt als Fan. Das ist, ja, vor allem, dass es Schnee gab. Also man sagt immer, Spa ist immer für eine Überraschung gut, aber ja gut, komm, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Selbst jetzt für die Ardennen und Spa-Francorchamps, das ist...
Das toppt jedes Nürburgring-Wetter, das würdest du in Eifel selbst nicht erwarten.
die sind so, ich denke, Die Renngötter haben Spa und Nürburgring als Zwillinge erschaffen, denke ich. Und was der Nürburgring macht, kann Spa auch irgendwie nachmachen. Und das finde ich cool. Ja, WEC war gestern, wir nehmen jetzt auf einen Tag nach dem Rennen, WEC war gestern in Spa. Toyota überraschenderweise gewonnen. Nee, nicht überraschenderweise, aber Toyota. Aber überraschend war, dass nicht beide, also beide Autos eigentlich das erste Mal in dieser Saison, beide Autos es nicht geschafft haben, wirklich vorne bis zum Schluss mitzufahren. Das Auto mit der Nummer 7 hatte dann ein Problem mit dem Sensor, glaube ich.
Genau, der Hybrid-Sensor hatte irgendwie, gezickt, der Sensor, der die Energieflussmenge regelt zwischen Hybridanteil und Benzinanteil, der hatte nicht richtig funktioniert und dann mussten sie wohl fast eine halbe, dreiviertel Stunde in der Box suchen, bis sie den Sensor austauschen konnten.
Okay, ja. Und das hat wertvolle Zeit gekostet. Insgesamt bis zum Schluss waren sie ja 4 Runden dann nach dem hinter dem Schwesterauto. Ich sehe aber gerade, dass Mike Conway, oder das war schon, glaube ich, vorher, aber das war wirklich das schnellste Auto im Feld. Die waren, glaube ich, durchgängig schneller als die Fahrer vom Auto mit der Nummer 8. Schade, dass es für die halt so ein kleines Problem gab und die haben dann zu viel Zeit verloren, weil jetzt in der Meisterschaft ist auch wieder einiges passiert dadurch.
Ja, also wenn du bedenkst, auch wie es losgegangen ist, ne? Die Conway-Mannschaft, die hatte ja einen richtig starken Start gehabt von der Pole Position aus. War ja noch die ersten 2-3 Runden, war sie sogar noch trocken gewesen. Und dann ging ja dieses, dieses unwetterartige, unvorhersehbare Chaos los, fast eine ganze Stunde lang. Und ich bin immer noch erstaunt, dass keiner ausgefallen ist, nennenswert, und keine heftigen Abflüge, keine Unfälle in dieser Stunde. Und dass die Toyotas auch, da hat man auch gesehen, wie nah das Feld beieinander ist unter diesen harten Bedingungen. Keiner hat es geschafft, in dieser Zeit wirklich großen Abstand herauszufahren, ne?
Ja, das fand ich auch echt gut und so stelle ich mir auch vor, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir können sagen, das Wetter hat ja eine Rolle gespielt, klar, aber wie ich mir das vorstelle in der LMP1 ist, die Werksautos von Toyota oder von sonst wem, die müssen ohne Probleme bis zum Schluss fahren, um das Rennen zu gewinnen. Das klingt zwar logisch, aber wir hatten letztes Jahr das Problem, dass, ich glaube, das war auch das Auto mit der Nummer 7, hat er gleich am Anfang eine Runde verloren. Ich glaube, weil sie in der Quali disqualifiziert worden sind oder irgendwie das Auto hatte, glaube ich, ein Problem mit der Benzineinspritzung oder irgendwas, hat zu viel Benzin verwendet, das gibt dann gleich eine Strafe. Aber wir haben dann gesehen, dass dann das Auto von Toyota selbst mit diesem Rückstand von einer Runde sofort aufgeholt hatte, weil es eben so viel schneller war als die Privatwagen. Aber dieses Jahr, wie gesagt, Toyota Probleme gehabt und ja, sehe, nicht weiter geschafft als den sechsten Platz und hinter allen Privatwagen, außer das Auto von bei Collis, das ja selber mit Problemen zu kämpfen hatte.
Da muss man erwähnen an der Stelle, bei Collis, das war ein trauriger Ausfall. Das erste Mal, der Motor hatte funktioniert, das Team war eingespielt, die waren auf einem richtig guten Weg und mir brach es das Herz, als in dem Moment, wo der Jordan King von Jackie Chan DC Racing in der ersten Kurve keinen Platz gemacht hat und den Collis voll in die Bande gedrückt hat. Die waren fast ein oder zwei Stunden in der Box zum Reparieren. Das tat mir so leid für die Mannschaft, die so gebeutelt war und immer irgendwo mit Ausfällen zu kämpfen hatte.
Ja, das, ich meine, die Mechaniker und die Schrauber, die haben dann wirklich einen guten Job gemacht, dass das Auto wieder rausgekommen ist. Zumal ja sie sowieso am Wochenende mit Kühlung oder mit Problemen zu kämpfen hatten.
Die hatten, glaube ich, mit der Bremse hatten sie auch ein bisschen zu kämpfen und es fehlte noch so ein bisschen die Erfahrung, wie der Motor, glaube ich, mit dem Auto an sich harmoniert. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die das repariert haben, um bis zum Ende durchfahren zu können, einfach um jede Menge Erfahrung von Le Mans zu sammeln.
Ja klar, ich meine, das war ja für die sowieso von Anfang an gedacht als Testfahrt quasi vor Le Mans, weil das ist ja das große Ziel. Ja, fand es auch, das ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Ich meine, das ist ja ist Racing, ne? Also sowas passiert immer, aber das zeigt mir vielleicht, dass Jordan King ist, klar, der hat ja keine große Erfahrung jetzt in LMP2, ist nur sein zweites Rennen. Sowas, ja, das passiert halt den erfahrenen Fahrern nicht. Und das kommt vielleicht mit der Erfahrung, dass er mal, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, der King in der Jackie Chan Racing Auto mit der Nummer 37 bei der Lasurs-Kurve, der erste Kurve, hatte irgendwie das Auto von Tom Dillman, Collis Auto, übersehen und ist links reingefahren und da hatte der Dillman keinen Platz mehr und bang, ist links rein in die Leitplanke und hat da, glaube ich, irgendein Werbungsschild mitgenommen.
Das hat er bis in die Box mitgeschliffen. Ja, die mussten das in der Box erstmal entfernen.
Aber schön, dass er aufgeräumt hat. Das fand ich cool. Gleich mitgenommen.
Das war
wahrscheinlich, ja gut, kein deutsches Team, aber wahrscheinlich gleich Müll getrennt, ja, nach irgendwie Styropor da in den gelben Sack rein. Ne? Na gut. Schade für Collis, aber die, wie gesagt, die haben die Punkte gekriegt. Siebter Platz. Mal sehen, wie es im Le Mans weitergeht.
Was auch an der Stelle vielleicht erwähnt werden sollte, ist die gewöhnungsbedürftige Lackierung von Jackie Chan DC Racing. Die hatten immer so eine der coolsten Lackierungen, fand ich, mit diesen chinesischen Schriftzeichen und diesen Linien und so ein bisschen geschwungen, Silber, Schwarz und Rot. Und jetzt war das so, wir haben ein schwarzes Auto, das Dach war rot und ein großer gelber Streifen quer übers Auto und das war's. Aber war ich auch ein bisschen schockiert, als ich das gesehen hatte.
Das war neu, ne?
Also ich hatte gehört, ich weiß nicht, ob im Wert das stimmt, dass die wohl einen größeren Schaden hatten in Sebring und die Ersatzteile erst so kurzfristig kamen, dass sie ihre Standardlackierung nicht wiederherstellen konnten und das jetzt als neue Restsaisonlackierung irgendwie verwenden wollen. Aber die Lösung fand ich jetzt schon ein bisschen sehr gekünstelt, also weiß ich nicht.
War das jetzt bei beiden Autos so oder ich habe das jetzt nicht so richtig
Also meiner Meinung nach ja, also beide Autos haben dieses interessante Gelb, sagen wir das so.
Seltsam, dass das jetzt zu Spa kommt. Ich meine, ja gut, Spa war ja immer eigentlich das erste Rennen von der Saison, vielleicht von daher.
Vielleicht brauchen sie noch ein bisschen eine Umstellung auf den neuen Saisonrhythmus. Ja.
Genau, aber Jackie Chan, wenn wir jetzt beim Thema bleiben, Jackie Chan, die führen, oder die sind oben in der Meisterschaft, es war jetzt ein wichtiges Rennen für sie, aber es hat nicht so richtig geklappt. Vierten Platz für sie mit dem Auto mit der Nummer 38 und das Auto mit der Nummer 37. siebten Platz. Gewonnen hat er zum ersten Mal Dragonspeed mit der Nummer 31. Das von González, Pasto Maldonado und Anthony Davidson. Wirklich ein sehr gutes Rennen von denen, fand ich. Ich habe sie noch nicht auf dem Schirm gehabt, also vom Speed her, dass die da am Wochenende wirklich dabei waren. Aber die haben gezeigt, konstante Zeiten und einfach fehlerfrei kann man dann das Rennen dann doch gewinnen.
Auch beim Pasto Maldonado muss man sagen, der hat ja einfach mal auf einem Level gefahren, was man von dem nicht gewohnt ist. Das hat auch der deutsche Kommentator im Stream gut zusammengefasst, dass man sonst den Maldonado immer nur so als Crash-Kiddy kennt aus der Formel 1, aber der war auf so einem hohen Niveau gefahren und auch fehlerfrei unter diesen Bedingungen gefahren. Der hat ja immer die kritischen Momente im Auto gehabt. Also den darf man echt nicht unterschätzen als Fahrer, gerade in dieser Konstellation mit dem Anthony Davidson. Ich glaube, das scheint sehr gut zu harmonieren.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen nochmal die Daten dann, wenn wir die Zeit haben, die Daten mal angucken. Ich habe gemerkt, in seinem Stint, ich glaube, das war so ungefähr 2 Stunden vor Schluss, da gab es immer wieder Szenen in der LMP2-Klasse im Fernsehen zu sehen, wo Maldonado irgendjemanden überholte. Und offenbar war er sehr schnell unterwegs, schneller als die anderen. Da hat jetzt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt in der LMP2 und ich meine, vom Können, ja okay, er hat viele Fehler gemacht in Formel 1, aber da hat er auch in Formel 1 ein Rennen gewonnen. Das kann man auch nicht unterschätzen. Es war zwar auch damals überraschend in Spanien, aber ich finde es gut, dass er jetzt, wir hatten es, glaube ich, letztes Mal sowas gesagt, ist, als die, glaube ich, in Sebring Zweiter wurden, dass der Maldonado jetzt so ein Zuhause gefunden hat bei Dragon Speed in der LMP2, finde ich cool.
Ja, also das freut mich für ihn, dass er da irgendwo so ein gutes Team gefunden hat, was eigentlich im ersten Jahr dabei ist und schon auf Anhieb gut punkten kann. Also
ja. Ja gut, das als Truppe Dragon Speed kenne ich von Amerika damals, also letztes Jahr, dieses Jahr auch sehr gut eingespielt und freut mich, dass sie jetzt dass sie jetzt ein bisschen Erfolg jetzt auf der internationalen Ebene feiern können. Zweiter wurde jetzt, also das, wir haben das letzte Mal vergessen zu tippen. Das war, ich habe es erst im Nachhinein gemerkt, wir müssen mal tippen. Das wäre jetzt, ich bin jetzt ganz ehrlich, mein Tipp für dieses Rennen wäre gewesen, das Auto mit der Nummer 26 von G-Drive Racing. Es war kein WEC-Auto, stand auf Pole. John Eric Verne, ist er noch amtierender Formel-E-Meister oder erzähle ich mal?
Er ist noch, genau, der hat die Fahrermeisterschaft gewonnen. Audi hatte noch Formel-E die Teammeisterschaft, aber er hatte den Fahrertitel gewonnen. Ja,
richtig. Und der mit Roman Rusenov, einer der schnellsten, ich weiß nicht, ob man denn eigentlich den als Gentleman Driver bezeichnen kann.
Er war mal ein Gentleman Driver und ist inzwischen eigentlich ein durch und durch guter WEC-Pilot. Also den würde ich nicht mehr so einordnen.
Ja. Und der Neuzugang Job van Eutert, holländischer Fahrer mit dem neuen Aurus 01.
Ich habe auch ein paar Infos noch zu diesem neuen niederländischen Fahrer. Ja. Das hatte ich aus dem Stream durch Zufall mit rausgehört. Der muss wohl den Junior-Fahrer sein, den G-Drive sich so ein bisschen aufgebaut hat und der jetzt auch in Le Mans fahren soll fürs Team und mit dem die jetzt in den nächsten Jahren groß planen. Das ist wohl den ihr Nachwuchstalent so ein bisschen.
Okay.
Obwohl der 29 ist. Also bin ich mal gespannt, was von dem noch so kommt.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall in Spa haben sie ja gute Leistung gezeigt. Wie gesagt, sie wären mein Tipp gewesen. Die waren jetzt nur Zweiter, aber wie jedes Jahr fast machen sie ja sind sie immer in Spa dabei, damit sie sich auf Le Mans vorbereiten können. Letztes Jahr haben sie ja in Le Mans gewonnen und dann ist es aberkannt worden. Oder erzähle ich da wieder Quatsch?
In Le Mans aberkannt? Jetzt wird es aber interessant. Kann ich mich so nicht erinnern. Was ich weiß, dass die letztes Jahr schon den Sieg geholt haben in Spa und jetzt auch wieder gewonnen haben.
Okay, ja.
Letztes Jahr waren sie ja noch unterwegs mit Rusinov, Wern und Pizzitola und jetzt mit dem Van Eutert. Da waren sie relativ konstant unterwegs.
Die sind auf jeden Fall In Le Mans, ja, die haben in Le Mans gewonnen. Ich erzähle da keinen Quatsch. Irgendwo bleibt es immer hängen. Die haben letztes Jahr in Le Mans auch gewonnen. Ja, und die sind disqualifiziert worden.
Vielleicht noch interessanter Fakt am Rande: G-Drive hat 2017 Spa gewonnen, 2018 und jetzt 2019 am Stück. Respekt an der Stelle, okay. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das sieht man auch, wie das Team ist einfach für mich. Die sind zwar in der ILMS dabei, aber für mich, ja, das ist ein komplett ein Weg-Team. Also wenn sie wieder irgendwie in die World Endurance Championship fahren wollen, dann hätte ich nichts dagegen. Also
ja. Ja, also ich hoffe eigentlich, dass sie wiederkommen. Aber ich denke, die Chancen durch diesen Aurus 01 und was da alles mit Nürburgring läuft, stehen relativ gut. Und was man auch auf dem Papier nicht vergessen darf, theoretisch war es ein Premierenpodest von T-Drive für den Aurus 01. Das war das erste Mal, dass dieses Modell in Anführungsstrichen in der Weltmeisterschaft unterwegs war.
Mhm. Richtig, also erstes Rennen und gleich Podium, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen sie wieder zur WEC. Dieses Jahr zwar volles Programm bei LMS geplant. Dann haben wir ja wieder Winterkalender, also es wird ja erst 2021 was, wenn sie wieder kommen, aber mal sehen, vielleicht ist da was im Busch, das, ja.
Wir dürfen gespannt sein, ja. Allgemein die LMP2, ich hoffe, dass die in der nächsten Saison ähnlich stark weiterleben wird. Mhm. Die macht mehr Spaß, also ich hatte das Gefühl, 2017 war so ein bisschen so ein relativ schwaches Jahr. Aber jetzt zum Ende der Superseason hin wird es nochmal richtig spannend, auch gerade im Kampf um die Meisterschaft.
Genau, richtig wichtiger Punkt, weil eben der Drittplatzierte in Spa war das Auto mit der Nummer 36 von Signatec Alpine Matmut. Ja, wichtige Punkte für sie. Man darf jetzt nicht vergessen, dass G-Drive quasi unsichtbar ist in Sachen Meisterschaftspunkte.
Stimmt.
Vergabe und alles. Also Signatec hat jetzt eigentlich die Punkte für den zweiten Platz bekommen.
Stark.
Und ja, damit, wir wollten ja später nochmal über die Meisterschaften reden, also vielleicht gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber wie gesagt, dritter Platz für Lapierre, Nagrau und Thierry, sehr wichtig für den Kampf um die Meisterschaft. Und einen vierten Platz sind jetzt die Fahrer von Jackie Chandis Racing, die haben jetzt die Punkte für den dritten Platz gekriegt. Hoping Tong, Gabriel Aubrey und Rick Helmy. Ja, in Spa hatten wir ja ein GTE Pro. Was hieß er von dem GTE Pro Rennen? Das war ziemlich geil, oder?
Wenn ich ehrlich sein darf, das war an manchen Stellen so spannend, ich hätte mir weniger Action gewünscht. Die Kombination aus dem Wetter und dem Hin und Her, das war wie so ein bisschen russisch Roulette. Du hast einmal gedreht und du weißt nicht, was bei rumkommt. Das war, weiß Gott, Motorsport, wie ich so noch nie gesehen habe. Also,
aber das schlecht. Ist ein bisschen so First World Problems, oder? Wenn du jetzt
ja, sagst, auf jeden Fall.
Hey Leute, hör auf damit, ich möchte mich ein bisschen ausruhen. Ich meine, wenn wir jetzt die Endresultate angucken, das ist ein bisschen getäuscht, weil da endete ja das Rennen hinter dem Safety Car oder mit einer roten Flagge eigentlich, aber hinter dem Safety Car, also da sind die Abstände von den Autos nicht echt, aber ich habe extra nachgeguckt, mit dem Live-Timing kann man ja zurückspülen. Kurz bevor der Safety Car rauskam, da waren es ja zwischen der ersten drei nur 10 Sekunden. Also, ich lüge. 15 Sekunden sind zwischen den ersten drei. Und die ersten sechs waren nur eine Minute zwischen den ersten sechs. Und das war jetzt letzte Stint. Also, ja, das war Wahnsinn. Und wie du schon sagtest, ein bisschen weniger Action, ja. Ich habe ja, da waren auf einmal Autos dann vorne, wo ich gedacht habe, hey, wo kommst denn du denn her?
Ja, dieser Moment, wo du bei uns im internen Chat geschrieben hast, WEC, go home, you're drunk. Ich fand das so herrlich. Da hatten wir die 26 als Gesamtführenden in der Regenphase. Danach war, glaube ich, der 92er Porsche und dann kam irgendwann auf 4 oder 5 ersten LMP1. Also das war mir weiß Gott schleierhaft, wie das zustande kam.
Ach ja, das war ja mitten im Chaos. Das sind ja verschiedene Autos in die Box und alles. Das war ja ganz am Anfang. Ach, nee. Aber ja, wie gesagt, GTE Pro, was kann man dann sagen?
Ich habe für mich zwei Dinge mitgenommen, was ich so gelernt habe aus diesem Rennen. Der Ferrari, ich hatte ja noch mich beschwert, dass der eine Gurke ist eigentlich im Trockenen. Und der wurde die ganze Saison gewesen. Was wir aber gesehen haben, sobald es richtig beschissen wird vom Wetter, fährt der Ferrari so stark und so leicht und ist so reifensparend wie kein anderes Auto im Feld. Ich weiß nicht wieso. Und das hat, glaube ich, das Team auch selbst so nicht auf dem Schirm gehabt. Aber bei Regen funktioniert das Auto bombig. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Ford gezeigt hat. Ford funktioniert im Trockenen sehr gut in diesem Jahr. Aber sobald es nass wird, ist Ford echt zum Abschreiben. Also das war auch so ein richtig schwacher Abschied, fand ich. Die hatten Pole Position, sind von vorne ins Feld gegangen, aber die konnten mit dem Regen so schlecht haushalten und haben ihr letztes 6-Stunden-Rennen als Werksteam so ein bisschen glanzlos über die Bühne gebracht. Ja, fand ich schade.
Ja, ich auch. Ja, nichts, also war nichts besser als fünften Platz für Ford zu holen jetzt in Spa. Gewonnen hat er das Auto von Aston Martin. Erster Sieg für Alex Lynn und Maxime Martin. Das darf man ja nicht vergessen.
Ich denke auch gerade für Maxime Martin als Belgier auf der Heimstrecke natürlich eine coole Geschichte.
Ja, und da darf ich mich jetzt nachträglich berichtigen. Ich habe letztes Mal erzählt, dass Stoffel Vandoorne der einzige Belgier im Feld ist. Stimmt nicht. Gibt zwei. Der zweite ist Maxime Martin. Und der hat gleich gezeigt, was er kann. Ja, stark von denen. Gönne ich denen auch. Jetzt der zweite Sieg für Aston Martin in diesem Jahr. Und das erste für diese Paarung. Zweite wurde dann, wie du eben angesprochen hattest, von Ferrari, AF Corse, Pergidi und James Calado und dritte wurden die Porsche-Fahrer Christensen Astray und dann ja, BMW, die ersten fünf. Das zeigt auch, wie eng das Rennen war. Die ersten fünf Platzierungen, fünf verschiedene Hersteller. Also ja.
Und wenn du die Zahl hörst, 0,888 Sekunden, ist die Differenz der Zeit nach 6 Stunden zwischen Platz 1 und 2.
Ja, ich meine, das, wie gesagt, das ist ein bisschen getäuscht, weil wegen den Safety Car. Aber das war ja aber auch, vor dem Safety Car war es auch nur 10 Sekunden nach
Aber
6 Stunden.
halt dir das einfach mal so bildlich vor Augen, dieser minimale Abstand durch dieses Chaos. Ich hätte so viel erwartet, aber nicht so einen knappen Ausgang. Vielleicht kann man mal kurz über die rote Flagge sprechen. Das habe ich am Ende nicht ganz verstanden. Das Wetter war so beschissen über das Rennen. Die hätten so oft rote Flagge machen können. Ich erinnere mich an Fuji 2013, wo wir 4 Stunden rote Flagge hatten. Und jetzt bringst du 10 Minuten vor Schluss eine rote Flagge. Also ich fand, der Eduardo Freitas hat einen super Job gemacht mit dem Safety Car und mit den Full Course Yellows. Das hat super gepasst von meiner Seite aus. Aber ich hätte schon viel eher irgendwo mal eine rote Flagge gemacht. Also weiß ich nicht. Das war für mich so überraschend, dass es so wenig kam.
Ja gut, ich meine, ich denke, wenn du da stehst als Race Director, siehst du erstmal, was vor dir liegt, wenn du aufstehst am Samstag, und dann guckst du mal die Vorhersage für den Tag an, denkst du, oh, Scheiße, das wird ja richtig Arbeit. Ja, ich finde auch, der hat einen super Job gemacht. Ich meine, das Ziel für ihn war wahrscheinlich: Ey, wir müssen jetzt 75% des Rennens schaffen. 75%, dann gibt es volle Punktzahl. Das ist dann ein Abschluss für alle. Es gibt quasi fast ein volles Rennen. Ich denke, dann muss ich jetzt auch großen Lob aussprechen für alle. Haben wir ja am Anfang ganz kurz erwähnt, aber wirklich, da gab es keine großen Zwischenfälle, wirklich. Niemand hat sich verschätzt oder fast. Also, wir hatten ja das Problem mit Jordan King angesprochen, aber große Unfälle und gefährliche Szenen sogar gab es ja kaum. Es gab ja Rad- und Radkämpfe, aber alle haben sich vielleicht da durch diese Bedingungen, durch diese, ja, diese Nässe, haben vielleicht auch alle bisschen mehr Ehrfurcht gehabt, was passieren kann, wenn es halt schief geht. Ja, aber wie mit der roten Flagge, ja, ich meine, das war für ihn wahrscheinlich, da hat ja immer, man hat ja gemerkt, da hat immer die Vorhersage im Blick gehabt, da hat immer gesehen, okay, es schneit zwar jetzt, aber in 15 Minuten ziehen die Wolken ja über uns weg oder ja, und da kommt wieder blauer Himmel, wie es ja passiert ist. Und da hat er gedacht, komm, einfach neutralisieren, alle sicher fahren lassen. Man muss sich auch daran erinnern, dass da in vielen Autos keine Profifahrer sitzen, sondern Amateurfahrer, die zwar was können, aber ja, da muss es für sie auch sicher sein. Ja, ich war schade, dass es kurz vor Schluss abgebrochen wurde, aber
Das meine
dachte,
ich.
wir hatten.
Also diese
Ja.
rote Flagge. Also entweder hätte man die schon wirklich zu Stunde 5 bringen sollen, wo das schon wieder losging und du wusstest, okay, der Tag neigt sich am Ende, das wird schon wieder Mist, machen wir an der Stelle einen Cut, die 75% sind erreicht. Aber dann, ich fand es gut, dass es durchgezogen hat. Das hat auch Spaß gemacht. Es gab interessante Manöver, aber halt 10 Minuten vor Schluss, das war so ein bisschen so ein unschönes Ende. Weiß ich nicht.
Ja, gut, ich finde, ich muss sagen, ich fand es nicht so schlimm. Das war halt, kam noch der Schauer, Regen und Schnee. Und ja, wenn man, ich hätte es lieber ab, ja, ich sehe es lieber abgebrochen, als wenn sie alle 15 Minuten hinterm Safety Car fahren. Das fände ich
Naja, gut,
jetzt,
ist richtig,
ja, das war ja jetzt die Alternative. Also, das ist ja mal in Daytona passiert dieses Jahr. Und naja, das sieht nicht gut aus. Und gleich mal alle bis 15 Minuten alle eher nach Hause gehen lassen, das ist ja schon mal gut. Und ich muss jetzt sagen, die einzige Klasse, die wir jetzt nicht erwähnt haben vom gestrigen Rennen, GTE Am gewonnen von dem Auto mit der Nummer 77, Dempsey Proton Racing Porsche. Zweiter TF Sport Aston Martin und dritter Clearwater Racing Ferrari, also wieder drei Hersteller am Podium. Das wurde ein bisschen, wie immer, irgendwie GTE ein bisschen überschattet von allen anderen Klassen, aber es war ja auch ein sehr enger Kampf zwischen zwischen den drei, die jetzt dann schlussendlich auf dem Podium gelandet sind. Hast du da was auf dem Schirm gehabt von dem Rennen?
Also ich muss sagen, GTRM ist durch diese Vielzahl an Ereignissen, ich glaube, völlig untergegangen.
Ja.
Ich hatte im Nachgang jetzt nur mal ein bisschen geguckt, was ganz spannend ist, ist die Sieger der vergangenen Jahre. Wir haben in dem Jahr 2017 Clearwater Racing ebenfalls schon auf drei gehabt. Dann hatten wir im Jahre 2018 auch Clearwater Racing auf drei und die TF Sport auf zwei. Und wenn wir
Echt?
jetzt schauen auf dieses Jahr, haben wir wieder Clearwater Racing auf 3, wieder TF Sport auf 2 und diesmal den Dempsey Proton Porsche auf 1. Aber finde ich sehr lustige Randfakten. Ja. Das sind sehr,
Ja.
sehr vielen Klassen haben wir sehr ähnliche Ereignisse. Also.
Das könnte man dann vielleicht als Fluch bezeichnen, dass die da Clearwater, die Jungs da nicht weiter schaffen als den dritten Platz. Ja, cool. Ich wusste das nicht. Das ist echt cool.
Aber generell habe ich mich ein bisschen gefragt in der GTRM, was ich so mitgekriegt habe. Es gab öfters mal ein paar Manöver, gerade von den Gentleman-Fahrern. Die haben teilweise Autos sich gegenseitig rausgeschoben und behindert und blockiert, wo es in jedem normalen WEC-Rennen Strafen gegeben hätte. Boxenstandstrafe, Durchfahrtsstrafen, hast du nicht gesehen. Aber diesmal war das so, als wäre der Teil der Rennleitung, der die Strafen verhängt, irgendwie nicht da gewesen. Also hatte ich das Gefühl, ich hatte vielleicht eine oder zwei Untersuchungen mal gesehen, aber gab es überhaupt eine Strafe in diesem Rennen? Also das habe ich so auch noch nicht mitgekriegt.
Da gab es ja eine Durchfahrtsstrafe für Jordan King, soweit ich weiß. Nach seinem Manöver.
Aber jetzt zum Beispiel der Unfall mit der 88, der, ich weiß nicht, wer ihn da
Ja.
rausgeschoben hatte. Das war so ein unschönes Ende.
Es
Und
war ein
da
Ferrari, ein Silbernes.
Ja, und da gab es keine
Also
weitere
Clearwater.
Untersuchung. Es wurde nicht untersucht, es wurde nicht, keine, gab keine Strafen, so wie ich es mitgekriegt habe. Kann auch sein, ich täusche mich jetzt. Aber so der Eindruck, den ich hatte, das war jetzt ein bisschen. Ah
Ja, die
ja.
haben alle auf dem Radar geguckt. Also da bleibt keine Zeit mehr für Strafen und so Zeug. Ne? Das ist, ja gut, aber auf jeden Fall im Nachhinein jetzt fand ich das top. Ich liebe die Strecke in Spa sowieso. Also,
Spa ist nie eine Enttäuschung. Also Spa kannst
ja.
du immer gucken und du wirst auch immer irgendwo Spaß haben damit. Egal, ob es trocken ist, ob es nass ist, ob es Regen ist, ob es Hitze ist. Also das passt. Anders
Ich
als Strecken
finde.
wie Shanghai oder wie Bahrain, wo es doch ab und zu mal ein bisschen ruhiger werden kann, da bin ich froh, dass solche Strecken im Kalender sind.
Genau. Und das Wetter, wie gesagt, hat da eine besondere Rolle gespielt und alle ja, mussten auf der Hut sein, dass die da wirklich jedes Mal die richtige Entscheidung getroffen haben oder, weiß ich nicht, die Schneeketten raushauen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber also ich fand, nur noch eine Anmerkung zu LMP1. Ich fand das von Neuzugang Stoffel Van Dorn, das war echt von dem echt ein Top-Performance.
Der hat geglänzt auf Anhieb hier, also stark, richtig stark.
Würde mich freuen, wenn er jetzt bei SMP bleibt. Du hast ja, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass er in Le Mans auch fährt.
Das wurde jetzt auch im Rahmen des Rennens nochmal erwähnt, dass der wohl jetzt ein fester Baustein in der Teamkonstellation ist, ja.
Okay, cool. Ja, würde ich mich freuen. Wie gesagt, die waren ja stellenweise schneller als die Werksautos. Ich denke, bei so nassen Bedingungen ist es leichter, diesen Vorteil von den Werksautos aufzuholen, weil eben wahrscheinlich, weil das Hybrid-System nicht so wirkungsvoll ist, weil sie ja eben diese Kraftübertragung von Elektromotor zur Strecke kann nicht passieren oder kann halt begrenzt passieren, weil eben ja die Reifen da nicht klarkommen. Aber ja, war zweiter und dritter Platz für Privatwagen. Ja, vielleicht
war eine starke ist doch Leistung. Ja. Was man vielleicht an der Stelle auch nochmal anmerken sollte, ist, dass selbst Topfahrer wie ein Alonso und ein Buemi sich mehrfach gedreht haben im Regen. Da siehst du eigentlich, wie unberechenbar diese Hybridfahrzeuge doch sein können. Und ich glaube, das hat Toyota an der Stelle auch gar nicht so mehr im Blick gehabt, weil die sich immer so sicher gefühlt haben und das so routiniert gemacht haben. Die waren ja doch öfters mal neben der Strecke gewesen, ne?
Ja, das stimmt. Alonso war, glaube ich, ziemlich peinlich, aber ja, im Gespräch mit Luis Beckett musste ja dann noch, oh ja, ich bin ein bisschen weg von der Strecke gekommen, da auf dem AstroTurf, ja, hat sich gedreht, oh, passiert. Kein Problem, Fernando, wir verzeihen dir, es ist nicht so schlimm.
So wie ich es gehört habe, es gab ja immer noch ein paar interessante Randfakten, was wir vielleicht anfangen sollten, das hatten wir in unserem Vorbericht noch gar nicht auf der Liste, dass Dragon Speed sein LMP1-Auto gar nicht zum Rennen zugelassen hat, also die hatten das ganz kurzfristig abgesagt, weil sie keine Ersatzteile bekommen haben irgendwie.
Ja, die fahren ja die BR Engineering BR1, dasselbe Auto wie das SMP Racing.
Ja, aber mit einem Megachrome-Motor und ich glaube, daran hat es irgendwie ein bisschen gehapert, ja.
Okay, ja. Ja, davon, ich meine, das, ja, habe ich nicht so richtig mitgekriegt.
Das hatte ich im Rande mitgekriegt und dass Alonso wohl nur ein Jahr Pause einlegt. Also der will gerne WEC zurückkommen, hat aber nicht gesagt, in welcher Konstellation. Das fand ich ganz spannend. Das deutet für mich vieles auf so einen McLaren-Einstieg in diese ganze Hypercar-Geschichte hin.
Ja, genau. Da kann irgendwie nicht lügen, der Fernando, ich weiß
nicht. Nee, gar nicht. Der versucht irgendwas zu erzählen. Ja. Ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs IndyCar und brauche einen freien Terminkalender, aber ich will eigentlich gerne wieder zurück.
Ja.
Okay.
Ja, ich meine, alle wissen ja auch, dass McLaren das irgendwie überlegt, gerade die pushen auch gerade für, was Reglement angeht, dass das mehr straßenbasiert ist als Rennautos, Prototypen entwickeltes Auto ist. Ja, ich kann mir es auch ganz gut vorstellen, weil das scheint irgendwie langfristig bei McLaren dabei zu sein. Ich kenne zwar nicht die Einzelheiten von seinem Vertrag, aber scheint, als würde er da wirklich einen festen Platz in der Mannschaft haben. Da ist ja noch Entwicklungsfahrer für die Formel-1-Mannschaft. Und jetzt
der hat ja auch eigenes Formel-4-Team oder Formel 3, ich weiß es gar nicht, FA Racing oder wie das heißt. Und das wird auch eingesetzt von McLaren, Ingenieure von McLaren mit dabei. Also der ist richtig fest verwurzelt bei McLaren. Wenn man denkt, der hat Formel 1 aufgehört, das ist aber nur wegen der WEC-Geschichte gewesen. Die stehen voll hinter dem, finde ich total cool.
Ja, finde ich auch. Ja, und ich kann mir es gut vorstellen, dass wenn McLaren dabei ist, da ist da Fernando auch dabei. Zumal, wenn er jetzt zweimal, er ist ja schon, hat ja schon einmal Le Mans gewonnen, wenn er jetzt zweimal gewinnt, dieses Jahr auch, dann ja, diese Erfahrung ist da wirklich Gold wert, besonders wenn es ein neues Programm ist.
Was ganz interessant war, am Rande auch, muss er irgendwo gesagt haben, in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, dass er wohl ihm der Weltmeistertitel wichtiger ist als der Le Mans-Sieg jetzt, der kommt, weil er unbedingt die Triple Crown vom Anspruch her auf ein neues Level heben möchte, dass man dann quasi auch einen WEC-Weltmeistertitel dazu braucht. Fand ich eine ganz lustige Idee.
Ja, wow, okay, das habe ich nicht, ja, das ist mir neu, ja, das ist cool, wenn er das sowas sagt, dass er sozusagen diese Weltmeisterschaft auf die gleiche Ebene wie Formel-1-Fahrer-Weltmeisterschaft, was es ja ist, ne, das ist ja Fakt, es ist ja 4 WM, das war ja nicht immer der Fall für Sportwagen-Prototypen-Welt. Aber das ist wirklich so.
Das zeigt auch, wie seine Erfahrung sich gewandelt hat, weil wir alle wissen, wie skeptisch er damals noch in Le Mans die Flagge geschwenkt hat, wo er mal einen Start gemacht hat. Und wenn du siehst, er war auch anfangs völlig verschlossen und hat sich immer so ein bisschen abgeschirmt, so diese typische Formel 1 zu halten. Jetzt ist er ja total offen und menschlich geworden durch diese Fannähe. Und wenn er die WEC schon so hoch einschätzt, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Rennserie.
Ja, finde ich auch. Angeblich hat er auf dem Podium hat er auch Stoffel Van Dorn gefragt. Ja, fühlt sich gut an, mal ein Trophäe wieder in den Händen zu halten. Obwohl er ja dabei hat er ja vergessen, dass er irgendwie in Rom Formel E Dritter wurde oder sowas. Also der war schon auf dem Podium, seitdem er für McLaren fährt. Aber ja, der Fernando, ja, der ist irgendwie ein Enigma. Also irgendwie, ja.
Er wird älter.
Ja. Gut, es kann sein, aber die Marke Fernando ist irgendwie, kann es sein, dass es irgendwie größer geworden ist als jede Mannschaft, für die er fährt? Also, das
Das
ist
ist so
irgendwie eine
ein
Marke an sich.
bisschen wie Cristiano Ronaldo im Fußball. Jeder kennt Fernando Alonso.
Gerade habe ich das auch im Kopf gehabt. Der ist wie größer als der Sport.
Er hat auch ein eigenes Museum in seiner Heimatstadt, glaube ich.
Ich Wahnsinn, ja. Also in Spanien, ich meine, ich war ja letztes Jahr in Le Mans dabei. Und schon viermal davor und dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, habe ich, also ich habe noch nie eine spanische Flagge an der Circuit de la Sarthe gesehen. Und da habe ich bestimmt 100 Stück gesehen und noch dazu spanische Flagge und noch dazu das von Galicia, wo er herkommt, Oviedo oder sowas, diese Gegend oben im Nordwesten, das ist auch ganz eigenständig, die Leute die sind auch sehr eigensinnig und zeigen auch ihre regionale Identität. Ja, finde ich cool und dass er da so, dass er so erzählt über die WEC und über Le Mans und so, das ist eigentlich, bringt nur ein Lächeln ins Gesicht eigentlich, ja.
Ich sehe bei ihm aber das Positive, das ist genau dasselbe wie bei Mark Webber. Das sind beides so eine Sympathieträger und die bringen diesen langfristigen Effekt in die WEC, weil schau dir an den Stoffel van Dorn. Ich glaube, so schnell wäre er nicht von seiner Formel 1 oder Formelplänen abgerückt und hätte ihn dann in die WEC gewechselt. Das sind so Fahrer, hat er Mark Webber auch schon gemacht. Die ziehen unheimlich viele Nachwuchsfahrer an, die auf einmal dann aufblühen und der WEC auch so ein bisschen helfen, einen eigenen Charakter weiter auszuprägen. Das finde ich total cool.
Vor allem ja, ist es auch Vergleich. Ich meine, ich will ja nicht, ich versuche ja nicht immer WEC mit Formel 1 zu vergleichen, aber manchmal gibt es dann Vergleiche, die dann doch ganz passend sind. WEC ist irgendwie eine Art, selbst als es damals drei Hersteller gab, wirklich und wirklich Kämpfe um diese Meisterschaft in LMP1. WEC ist irgendwie eine Art Therapie für Formel-1-Fahrer, die irgendwie ständig aufs Maul, die kriegen es immer aufs Maul. Ich meine, man sieht es jetzt schon in der Formel 1 bei Red Bull zum Beispiel. Pierre Gasly ist jetzt nicht der Star oder irgendwie ist nicht so gut, wie alle denken. Und dann gibt es gleich in den Medien gibt es gleich Gerüchte, dass er ersetzt wird und bla 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 und so ein Mist. Es ist ja auch schon mal ein Kvyat passiert bei Red Bull. Es passiert jetzt auch Vettel und Leclerc und die werden alle, es ist diese Blase und da ist alle Kameras und alle Aufmerksamkeit ist auf die Fahrer gerichtet und die können sich keinen Fehler leisten und auf einmal, ja, wie Fernando läuft weg, wie Mark Webber laufen weg und kriegen hier einen Platz, wo sie irgendwie auch, ja, diese Fannähe, das ist auch vielleicht ein Stück weit so, ja, ich würde doch gemocht als Fahrer und werde nicht immer kritisiert. Also ich
Ich
finde
denke,
es.
das ist auch dieser Back-to-the-Roots-Ansatz bei der WEC, dass sie halt bewusst sagen, der Fahrer gehört zum Fan und der Fan muss die Möglichkeit haben, am Renntag den Fahrer zu erreichen. Und es gibt auch bei jedem Rennen eine Autogrammstunde. Das ist so ein bisschen wie die Formel 1, ganz, ganz, ganz früher, ich aus Erzählungen her von älteren Leuten kenne, wo einfach du zu den Fahrern gehen konntest und hast ein Autogramm gekriegt und du hast auch mal mit denen kurz reden können oder so. Und ich glaube, das ist auch dieser Therapieeffekt, den du meintest. Das ist so ein bisschen wie, wenn ein normaler Durchschnittsbürger zur Kur fährt, um sich selbst zu finden. So ist das bei Formel 1-Fahrern wahrscheinlich. Gehen sie zur WEC, um sich selbst zu finden. Ich würde auch jede Wette gehen, dass wir spätestens, wenn Ferrari in die Hypercar-Klasse einsteigt, einen Sebastian Vettel auch in der WEC sehen werden, damit er sich einfach so wieder ein bisschen selber findet.
Kann ich mir auch vorstellen, ja. Wie gesagt, der Vettel ist auch ein ganz interessanter Kandidat, der Interessiert sich. Man sieht, er darf es nicht, zwar nichts offen sagen, das sagt auch nicht, also alle deutsche Motorsportfans werden es auch wissen, dass er ein sehr, sehr privater Mensch ist. Er ist überhaupt nicht im Fernsehen privat unterwegs. Ich
Ja,
glaube,
klar.
man weiß nicht mal, wie seine Kinder heißen oder wie viel er überhaupt hat. So privat ist er. Aber man sieht wirklich, wie interessiert er ist an dieser Prestige, besonders in Le Mans. Nico Hülkenberg, damals 2016 Le Mans gewonnen,
Ja.
kam dann zum nächsten Formel 1 Rennen mit der Trophäe und saß da in der Pressekonferenz. Und der
Stimmt.
Vettel so geliebäugelt, so, oh Gott, ja, das sieht ja gut aus.
Ich erinnere mich an die Frage, was irgendwo einstudiert war mit irgendeinem Pressevertreter in dieser Pressekonferenz damals. Was habt ihr eigentlich so im Sommer gemacht? Die haben die Fahrer alle gefragt, weil ja Sommerpause war in
Okay,
Formel 1. Und der
ja.
Nico, naja, ich habe das so ein Rennen in Frankreich gefahren und habe noch ein
Ja,
Souvenir mitgebracht. Ich fand das so toll.
da war noch das Jahr drauf, war dann auch wieder diese Horrorgeschichte von Toyota in der letzten Runde zum Stehen gekommen.
Ja.
Und da war das Jahr, als das Rennen in Aserbaidschan gleichzeitig zum 24 Stunden von Le Mans
Stimmt, das letzte
veranstaltet
große
wurde.
Protestzeichen für
Genau.
Bernie Ecclestone, um die WEC
Ja,
noch so ein bisschen einzudämpfen.
fürchterlich. Ja. Und da hatte Sebastian Vettel, ich meine, ich kann mich erinnern, dass das Rennen in einem Baku 10 Minuten nach Schluss losging. Also war Schluss in Le Mans, 10 Minuten später war Baku Formel 1. Und Sebastian Vettel war ja natürlich mit seinen Vorbereitungen fürs Rennen beschäftigt, hatte aber wahrscheinlich früher am Tag, vielleicht am Vormittag oder sowas geguckt. Und seine erste Frage in der Pressekonferenz oder eine der ersten Sachen, die er dann gesagt hatte, war: Toyota hat dann gewonnen, gell? Und alle so, nee. Und er so, was? Und das war ja auch wieder eine große Geschichte. Also, wie gesagt, der interessiert sich für diese, für unsere Nischensportart, ja, Sportwagen-Weltmeisterschaft. Mal sehen, vielleicht kommt der, aber wir kommen ein bisschen vom Thema, aber
Ich habe,
irgendwie, wie
wir
immer.
hatten über LMP1 gesprochen, vielleicht dort wieder anzuknüpfen.
Ja.
Da habe ich noch eine interessante Info im Rahmen des Rennwochenendes so mitgekriegt. Es gibt wohl eine neue Entwicklung in diesem ganzen Hypercar-Thema, was nicht wirklich positiv ist. Es gibt wohl eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Also es gibt einerseits Toyota-Lager, was strikt darauf beharrt, den ursprünglichen Ansatz und ausschließlich diese Version vom Hypercar-Reglement zu verfolgen, was besagt, dass nur, dass die Wagen aussehen wie Hypercars, aber unten drunter Prototypen bleiben, damit sie halt ihren Entwicklungsfortschritt von ihrem TS050 nicht verlieren. Und dann gibt es das zweite Lager aus McLaren und Ferrari, was drauf besteht und sagt, wir fahren nur mit, wenn das Production-Based Cars, also so Serienfahrzeuge sind und keine Facettenautos. Und daraufhin hat Toyota jetzt wohl gesagt, dass die nicht mitfahren werden in der Hypercar-Klasse und auch in keiner GTE Plus-Klasse und wie, oder wie es heißen könnte, wenn das nicht dieser Prototypenansatz bleibt.
Ja, okay. Also da gehen, also für mich, das ist eine Sache, die für mich schon längst geklärt werden sollte. Ist schade, ja, die Probleme kommen wahrscheinlich dadurch, dass wirklich niemand diese Hypercar-Reglement angenommen hatte, außer Toyota. Und Toyota wird wahrscheinlich auch nicht gegen sich kämpfen wie jetzt. Die wollen schon dann in 2 oder 3 Jahren Konkurrenten haben auf der Strecke.
In dem Zusammenhang
Ja.
hatte Toyota auch gesagt, es sind noch rund 15 Monate mögliche Entwicklungszeit. Und um ein fehlerfreies Auto auf die Bühne zu bringen, was wirklich rennfähig ist, braucht man eigentlich 15 Monate, kann es auch mit mehr Personal in 13 Monaten stemmen, brauchst aber ein größeres Budget und das gibt eigentlich die Klasse nicht her. Das heißt, wenn bis Le Mans keine Einigung gefunden ist, können wir davon ausgehen, dass Toyota nach der nächsten Saison 1920 nicht mehr mit in der WEC fährt. Weil die wohl noch
Ja,
nicht keine Vorarbeit getroffen haben, wie es scheint.
das wäre schade.
Ja.
Also, wir hatten ja schon mal in unseren anderen Gesprächen über Reglementsachen, hatten wir ja schon mal erwähnt. Also, ich habe meine Meinung dazu gesagt, es hat sich eigentlich nicht geändert. Ich finde, die WEC und die ACO, besonders die ACO, sie hätten einfach einen Reglementsatz veröffentlichen sollen. Und wer dabei ist, ist dabei. Und wer nicht, dann macht was anderes. Er geht irgendwie, weiß ich nicht.
Sie machen denselben Fehler wie mit den Privatiers, den sie Hoffnung gemacht hatten, jetzt in dem Jahr, wo Porsche raus war, für die Superseason. Ihr könnt, also ihr seid alles in der gleichberechtigten Klasse, ihr könnt mit euren Autos fahren, auch ohne Hybrid, und ihr seid alle auf dem Leistungsniveau und wir stehen voll hinter euch. Das Ende vom Lied war, wir stehen hinter Toyota und ihr fahrt mit, aber das ist eure eigene Schuld, dass ihr mitmacht. Und genau den Fehler begeht jetzt der ACO und die WEC wieder bei Toyota. Die reichen ihnen keine Hand, sagen, sehen nur, okay, McLaren und Ferrari wollen unbedingt, Lamborghini ist wohl interessiert, Bentley gibt es wohl irgendwo Gerüchte, dass Interesse hätten, mit ihren Production-Based Cars da einzusteigen, fokussieren sich völlig da drauf, und am Ende geht das so im Rauch auf wie dieses Gerücht, dass Peugeot irgendwo mal Interesse hatte. Und da verstoßen sie Toyota, der letzte Team, was wirklich noch hinter dieser Serie steht und noch 1920 nochmal alleine mitfährt. Das tut weh, dass sie immer wieder die gleichen Fehler machen. Ich hoffe
Vor allem
wirklich,
die.
dass in Le Mans die große Überraschung kommt und eine finale Liste gibt, wer mitmacht, und ein finales Reglement, aber ich glaube nicht mehr dran.
Ja, gut, wie gesagt, die lassen sich da für mich, aus meiner Sicht, lassen sie sich zu sehr lenken von den Herstellern. Ja, wir wollen das, wir wollen das. Die können, egal was ist, wenn du fünf Hersteller in einem Raum hast, dann kommen sie niemals auf den grünen Zweig. Das ist so. Jeder hat seine eigenen Interessen. Jeder will das Geld und die Investition irgendwie hebeln, so dass das passt. Ja, was willst du denn machen? Du bist dann eigentlich dann als Reglementschreiber bist du dann eigentlich nur ein Schiedsrichter zwischen diesen Parteien. Ja, und wenn keine, wenn jetzt wirklich niemand von den großen Herstellern kommt, wir haben doch schon eine Zusage von Glickenhaus, dann gewinnen sie heute Le Mans. Das ist so. Das
Ja.
hat immer wieder passiert
Das wird
in der
völlig
Vergangenheit.
ignoriert, dass bei Collis und Lickenhaus beide schon an Autos arbeiten und
Ja,
beide
oder schon
schon
richtig.
bestätigt haben. Und am Ende vom Lied wird es nämlich sein, die beiden Teams haben Autos gebaut und diese Autos sind dann nicht regelkonform. Gebe ich jede Wette mit.
Ja, ne, das ist gut möglich. Also, ja, traue ich alles zu. Ja, oh, ich reg mich schon wieder auf. Das gibt's doch nicht.
Das ging mir auch so, wo
Ja.
ich das gehört hatte, das hatte mich innerlich zur Explosion gebracht, weil das führt am Ende dazu, dass keiner mal Spaß an der Rennserie hat. Und gerade, das passt ja nämlich auch gerade zu dem Alonso-Thema, weil wir haben Fahrer, die hinter der Serie stehen, und jemand wie Alonso, der da wirklich gute Arbeit für leistet, um die bekannt zu machen und um irgendwo eine Fanbasis zu akquirieren. Und dann machen die das mit solchen Kleinigkeiten kaputt. Und da
Ja,
vergisst
das
man auch
stimmt.
schnell, wie schön so ein Rennen gerade eben war, wenn man dann solche Infos wieder im Hintergrund hatte.
Ja, vielleicht können wir jetzt von so etwas Negativem, was jetzt so negative Wirkungen hat, auf was Positives mal
Ja.
lenken oder umschwenken. Ja, und ich fand, ich muss, mir fiel es irgendwie auf diesmal, die TV-Übertragung vom gestrigen Rennen in Spa war irgendwie spitze.
Ja.
Vielleicht lag es auch an dieser Atmosphäre und dieser. Ja, die Strecke ist sowieso schön und die Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird von Regen und Sonne und Regen und Sonne oder Schnee sogar. Ich fand es wirklich in HD auf Eurosport war super. Und die haben auch neue Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Meine Frau hat es eigentlich gesehen in der ersten Runde. Hatten sie eine Drohne in der Luft? Bei der
Ja,
ersten Kurve. Hast du das auch
das habe ich
mitgekriegt?
gesehen. Da gab es sogar
Ja.
da gab es sogar irgendwo ein Zitat dazu im Netz, dass das wohl von irgendeinem Drone-Racing-Team hatten sie extra engagiert, ich glaube, so ein belgisches oder so, für dieses Rennen, um mal zu testen, kann man mit den Renndrohnen, mit den Autos mithalten und was kann man dafür offener machen. Die haben einfach mal was probiert, was Neues,
Ja.
ohne zu wissen, wie das funktioniert. Das fand ich so stark.
Saugeil. Ja, das war so geil. Und vor allem, da gibt es ja, ich meine, das ist ja immer. Gefährlich mit Drohnen und alles. Da muss ja eine Risikoeinschätzung geben, wie das dann, ja, da bewerten sie, wie das Risiko ja ist. Und die haben es ja mit Absicht nicht über die Autos gehabt, sondern so daneben. Da ist ja auch viel Runoff, und da sind auch keine Fans unten drunter. Also ja, es war auf jeden Fall als Test erfolgreich und man sieht dann, ja, das war. Ich dachte zuerst, das ist so eine. Kennst du die Kameras so auf den langen? Ich weiß nicht, wie man die bezeichnet.
An
So auf
diesen
den
Seilen,
langen,
ne? Was
ja
dann
diese
immer über die.
oder halt die da umschwenken so rum, so wie ein. Ich weiß nicht, wie man es
Ich
sagt.
weiß,
Oder auf
weil
ein Seil,
es
ja.
wirkte wie so eine Kamera an einem Seil, aber da dachte ich mir so,
Ja.
da kann ich ja nicht um die Kurve gehen. Und für so einen Kameraarm, der so lang fährt,
Ja.
diese großen Kräne, dafür ist es wieder
Ja.
zu schnell. Das musste eine Drohne sein. Und ich fand das dann schön, wo sie dann nochmal kurz drüber gesprochen hatten. Also, da, ich hoffe, die tun mehr in diese Richtung investieren, weiter probieren und forschen. Das ist ja wie dieses eine Jahr, wo sie die Kameras in den Körbs eingebaut hatten und dann diese Körbaufnahmen, wo die Autos drüber gebrettert
Ja.
sind. Das sind so viele Kleinigkeiten, das macht das Rennen immer interessant, finde ich.
Richtig. Und ich meine, Drohnen ist wirklich jetzt neue Sache in. Ich meine, es gibt die zwar schon länger, aber dass die da professionell eingesetzt werden, ist auch relativ neu. Ich habe da mal ein Viral Video gesehen. Das war, glaube ich, Formula Drift. Also ich kenne mich mit Drifting überhaupt nicht aus,
Ja.
aber da fahren sie ja nicht besonders schnell. Aber es gab dann eine Aufnahme von einer Drohne geschossen. Und diese, ich meine, ich glaube, die Autos fahren auch einzeln. Das ist dann der Unterschied. Das ist nur ein Auto auf der Strecke. Ist wie bei Rallye. Ne? Das ist auch so. Nur ein Auto auf der Strecke zu einer bestimmten Zeit.
Ja.
Und die Drohne kam dann von hinten und war dann hinter diesem Auto, als es so gedriftet hatte um die Kurven. Und das sah aus wie ein Computerspiel. Also ich dachte, leck mich fett, wie geil sieht das aus? Ich meine, ist Wahnsinn. Und ich bin gespannt, wenn sie es jetzt, ich meine, wir wissen ja nicht, was so hinter den Kulissen passiert, aber wenn sie denken, okay, das war ein Erfolg, was machen sie denn in Le Mans? Gibt es da noch mehr oder weiß ich nicht? Vielleicht haben wir dann so Flybys an der Mulsanne gerade oder irgendwas, das wäre ja cool.
Ich sage mal, in Le Mans dürfen wir die Erwartungen nicht zu hoch stecken. Wir können uns ja schon freuen, dass wir jetzt seit 1 oder 2 Jahren nachts Kameraleute an der Strecke
Ja,
haben, die auch
stimmt.
überhaupt die Strecke komplett überdecken. Aber mir fehlt immer noch die Tatsache, dass man nachts nicht sieht, weil einfach die Beleuchtung oder die Kameras nicht lichtstark genug sind. Ich hoffe eigentlich,
Ja,
dass wir das mal
das
Fortschritte sehen.
tatsächlich, tatsächlich. Aber ja, muss ich, ja, nur ein Lob jetzt an die WEC und diese
Völlig
LAE.
berechtigt.
Ja, das muss man einfach nur loben. Und ja, alles drum und dran. Ich meine, da war ja viel, viel Content zu holen, sag ich mal, über Social Media, weil ich glaube, auch alle Fotografen haben schon ihren Weihnachtskarten schon erledigt für dieses Jahr. Alle, die dabei waren, haben ja schöne Schneebilder mit Autos geschossen und die passen ja wunderbar für die Weihnachtskarten dieses Jahr. Super.
Ich habe da auch, also unsere Fotografen, die vor Ort waren, die haben es auch beide gefreut, wie sonst sowas. Der Walter hatte nur geschrieben, ja, also man soll nicht gegen das Licht fotografieren, aber wenn du dann so eine Schneekulisse hast, das sieht einfach total faszinierend aus. Also die müssen dort einen Spaß gehabt haben mit den Schneefotos und das Wetter war im Moment völlig egal.
Ja, gut, ja, ich glaube, ja, von dem Rennen haben wir ja jetzt eigentlich alles abgedeckt.
Genau, ich glaube, wer
Es
mehr
war aber,
nachlesen möchte, der kann gerne nochmal
ja.
unsere Rennberichte lesen. Da haben wir es nochmal ein bisschen zusammengefasst. Und im Rennkalender wird es dann auch, sobald es veröffentlicht wurde, den Link zu dem Video geben von der WEC, wo man das Rennen nochmal in voller Länge gucken kann. Ich denke, das sollte eigentlich zum Rennen an sich passen, oder?
Denke ich auch. Und wir können, also der letzte Punkt an unserem Tagesordnung heute ist, dass die Platzierungen gestern waren ziemlich wichtig für die Meisterschaften. Jetzt haben wir nur ein Rennen vor uns. Es ist auch was entschieden worden, und zwar die zwei Hersteller-WM-Titel. Ziemlich klare Sache. In der LMP1 war ja klar, dass Toyota relativ konkurrenzlos fährt. Hat das Ding jetzt auch sicher nach Hause gefahren. Sie führen in der WM, gucke ich mal auf meine Liste mit, die haben ja so 60 Punkte, 61 Punkte Vorsprung. Also es ist nicht aufzuholen in Le Mans für Rebellion Racing. Also Gratulation an Toyota Gazoo Racing. Und auch in der GT. Im GT-Bereich ging der Titel an Porsche nach einem ziemlich guten Saison für die Jungs aus Weissach. Die haben noch 90 Punkte Vorsprung, also das ist auch dann nicht mehr aufzuholen. Le Mans, auch wieder Gratulation. Und die denkt zwei, was gibt da dann nicht viel darüber zu erzählen? Das war jetzt nicht eng, kein enger Kampf leider, aber ist gerechtfertigt.
Ich denke auch, die haben da eine gute Leistung gemacht und das wäre, glaube ich, der erste Weltmeistertitel in der GTE für Porsche. Ich denke, das haben sie ganz ordentlich über die Bühne gebracht. Auch im Rahmen, man darf ja nicht vergessen, es sind ja 1,5 Jahre gewesen und die Superseason war ja doch irgendwo eine andere Belastung für Mensch und Maschine.
Nee, du hast recht, da seitdem die hatten dann 2015 zwar die Meisterschaft gewonnen, war aber kein
Genau, weil ab
WM
16 war es dann der
Titel.
WM-Titel. Das wurde erst später
Richtig, und hast
geadelt. Ja.
zweimal Ferrari jetzt gewonnen, Hersteller WM, Marken WM in GTI. Ja, erstes Mal für Porsche, und Toyota hatte einmal das Ding gewonnen in 2014 mit dem TS040. jetzt das erste Mal mit dem 050, nachdem Porsche die letzten 3 Jahre abgestaubt hat in der LMP. ja, vielleicht ungerecht, dass die so lange warten müssten.
Da gebe ich dir recht. Aber im Hinblick auf die Fahrer-WM ist noch nicht alles entschieden. Ich hatte mal so ein bisschen geguckt und Le Mans haben wir ja den Sonderfall. Sonst gab es die ganzen Jahre immer doppelte Punkte und dieses Jahr gibt es wohl einen anderen Verteilungsschlüssel. Das haben wir bei uns im sportlichen Reglement und nochmal für alle zum Durchlesen und Vergleichen aufbereitet. Es gibt für den ersten Platz 38 Punkte. Das heißt ja, es sind nicht 25 wie normal. Da müsste jetzt ein bisschen mehr möglich sein im Fahrertitelkampf, oder?
Ja, vor allem, was möglich, ja, das stimmt, weil normalerweise mit den 50 Punkten, das war ja ziemlich klare Sache, wer Le Mans gewinnt, gewinnt die Meisterschaft. Es ist ja immer wieder passiert, dass, oder selten, dass es nicht so passiert ist. Dieses Jahr oder über die Superseason, über diese 2 Jahre, haben wir jetzt der Fall, dass nur, wie gesagt, 38 Punkte zu holen sind. Das ist zwar gut, aber auch schlecht für die Toyota-Mannschaft, die jetzt ein bisschen Nachholbedarf hatte, und zwar das Auto mit der Nummer 7 von Conway, Kobayashi und Lopez, jetzt durch ihren 6. Platz in Spa. Ja, das ist nicht so gut für sie, sonst wäre es ja viel enger. Ich meine, wenn sie jetzt zum Beispiel, sie haben jetzt, soll ich ja vielleicht erwähnen, die haben jetzt 129 Punkte und Alonso, Buemi, Nakajima führen mit 160. Also der Vorsprung ist 31 Punkte. Ja, also wie gesagt, da muss ziemlich viel schief gehen für die drei von der Nummer, vom Auto mit der Nummer 8, damit sie das nicht gewinnen. Jetzt rein rechnerisch, sie brauchen nur einen 7. Platz in Le Mans.
Also, okay.
Alonso, Buemi, Nakajima.
Hätte jetzt noch ein bisschen mehr Spannung erwartet, muss ich gestehen, aber da bist du fixer drin als ich.
Ja, nur gut, das ist einfach, ja, das ist durch diesen 6. Platz, wie gesagt, sonst waren die Toyotas immer Erster oder Zweiter und jetzt ein Ergebnis nicht gepasst und zack, gleich, es ist ja gleich alles hin. Ich finde es gut, dass nur 38 Punkte da in Le Mans zu holen sind. Nächstes Jahr, glaube ich, sind es wieder 50.
Ach, wurde das schon wieder geändert?
Ja, ich glaube schon.
Das aber ist an mir vorbei.
Vielleicht irre ich mich. Ja, aber wie gesagt, es ist alles in Toyota-Hand, also kann niemand anders da rankommen.
Wie ist das bei den GT Pros? Ist da Fahrertitel auch in Porsche-Hand oder gibt es da noch Seiten von Ford oder irgendwie BMW-Chancen?
Also, too long didn't read. Ja, es ist in Porsche-Hand. Und zwar fest, weil eben nur Porsche-Fahrer gewinnen können, selbst wenn zum Beispiel wir haben ja erste Platz, die 2 von der Nummer 92, glaube ich, Christensen, Estray.
Ja.
Zweitplatzierten sind Bruni und Leeds im Auto mit der Nummer 91 und Drittplatzierten sind Puigridi und Calado für Ferrari und die 2 von Ferrari können die WM nicht gewinnen. Also die haben Der Vorsprung ist so groß.
Auch nicht, wenn selbst beide ausfallen.
Nee, selbst wenn sie jetzt in Le Mans gewinnen und den Pole holen, für den Pole gibt es ja auch einen Punkt, darf man nicht vergessen. Selbst dann kommen sie nur auf 137,5 Punkten. Da haben Christensen Estrey schon 140. Also von daher ist es jetzt nur eine Sache zwischen den Porsche-Fahrern. Wie gesagt, Christensen in Estre mit 140 Punkten und Bruni und Leeds haben 104. Also da ist auch ein gewaltiger Unterschied zwischen. Und das hat wenn ich mir jetzt rechne, da brauchen die 2 vom Auto mit der Nummer 92, also Christensen in Estre, die brauchen nur einen 9. Platz, um ja, den Titel zu gewinnen.
Genau. Ja, gut, das sollte entspannt sein.
Ja, also von daher denke ich, das ist auch relativ sicher. Aber wir dürfen dann halt vielleicht relativ schnell zu den spannenderen Meisterschaften mal wechseln. Und das ist auf jeden Fall LMP2, weil da geht's ab. Wir haben in der Fahrerwertung wirklich einen sehr engen Kampf zwischen 2 Teams. Führend sind die von Signatec Alpine Matmut. Lapierre Negrao und Thirier mit 143 Punkten. Nur 4 Punkte dahinter sind die drei von Jackie Chan DC Racing 38 Auto. Das sind Aubrey Riquelme und Ho-Ping Tong. Also wirklich noch 4 Punkte zwischen den zwei.
Das wird ein spannendes Rennen. Einfach, wenn man überlegt, was in Le Mans passiert und wie oft jemand mal in der Box zur Reparatur ist, will ich mir gar nicht ausmalen, jetzt eine Prognose zu wagen, wer das holen könnte. Das ist ja... Uiuiui.
Ja, das ist sehr spannend. So sollte das ja eigentlich sein, als die dann alles mit diesem Winterkalender haben sie ja veröffentlicht, damit Le Mans letzte Rennen ist im Jahr. Sagen viele, okay, was ist, wenn jetzt Le Mans-Siege wichtiger ist als die Meisterschaftssiege? Aber wir haben eigentlich jetzt den Fall, dass wer in Le Mans gewinnt, gewinnt auch die Meisterschaft. Also es kann ja, es ist, glaube ich, nicht möglich, dass, oder na ja gut, es kann ja ein anderes Auto in Le Mans gewinnen, aber wer von den zwei in LMP2 vorne, also höher platziert, gewinnt die Meisterschaft. Also zum Beispiel...
Ich gebe dir recht, das zerstreut diese Ängste, die am Anfang da waren. Was ist jetzt höherwertig? Das zeigt eigentlich, dass die Le Mans ein wichtiger Bestandteil der WEC ist und dass das irgendwo so ein bisschen jetzt Hand in Hand geht. Und das finde ich gut, dass die Entwicklung so ist beim ersten Mal.
Ja, zum Beispiel, es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Jackie Chan DC Racing Jungs in Le Mans gewinnen und die von Signitec auch auf dem Podium sind, aber die Meisterschaft gewinnen. Das wird nicht passieren können. Also wer höher zu Ende fährt in Le Mans, dann der gewinnt auch die Meisterschaft. In der Teams-Wertung ist es noch ein Tick spannender, wenn das möglich ist. weil eben, wir hatten ja einen Fahrerwechsel bei Jackie Chan DC Racing.
Ja.
Und die sind jetzt weggefallen in der Fahrerwertung, weil sie ja nicht mehr dabei sind. Aber das Auto ist ja sehr wohl noch dabei, weil das Auto hat sich nicht geändert. Also das ist ja wie bei der Fahrerwertung. Signitec führt mit 143 Punkten, Jackie Chan DC Racing 38 mit 139 Punkten und Jackie Chan DC Racing 37 mit 134 Punkten. Also das ist wirklich 9 Punkte zwischen den ersten drei. Rein rechnerisch hätten die Jungs von Jack and Speed auch eine Chance auf die Meisterschaft, aber da muss das ziemlich viel schief gehen für die ersten drei, also für die zwei Jackie Chan DC Racing Autos und für Signitec. Aber ja, Winner takes all in Le Mans, das ist eine ziemlich coole Sache.
Ist das auch das Motto für die GTM, um vielleicht die kleinste Klasse nochmal mit zum Abschluss zu bringen?
Genau, ja, sozusagen. Aber es gibt eine sehr interessante Entwicklung in den GTE. Wir haben ja, führend sind die Jungs von Project One in ihren ersten Saison WEC. Jörg Bürgermeister, Patrick Lindsay, Guido Perfetti führen mit 113 Punkten.
Ja.
Die Zweitplatzierten sind die von Spirit of Race, Ferrari, Castellacci, Fisichella, Floor mit 90 Punkten, also sind 23 Punkte Vorsprung für die Project One Jungs. Aber das Interessanteste ist, zwei Fahrer von Dempsey Proton Racing, Matt Campbell und Christian Reed, sind jetzt durch drei Siege in Folge, also in Shanghai, in Sebring und in Spa, haben jetzt wirklich aufgeholt. Und zwar, die hatten ja die Punkte von den ersten vier Rennen sind aberkannt worden oder sind disqualifiziert worden, durften aber die Siege behalten, weil sie ein falsch programmiertes Fuel-Flow-Meter oder irgendwas hatten, glaube ich.
Okay.
Die haben es mit Absicht umprogrammiert und dadurch als Strafe haben sie die Punkte weggekriegt. Also das heißt aber, das Spannende ist, selbst mit dieser Aberkennung der Punkte sind Campbell und Reed immer noch eine Hoffnung auf die Meisterschaft. Und zwar, wenn sie in Le Mans gewinnen, ich meine, das ist jetzt relativ, alles relativ unwahrscheinlich, aber es kann ja alles passieren. Wenn sie in Le Mans gewinnen und die anderen Autos von Spirit of Race, von Project One und von TF Sport, wenn sie irgendwie Probleme haben oder fahren nicht zu Ende oder fahren ja mit dem 8. Platz oder 9. oder 10.
Ja.
in der Klasse, dann gewinnt die Meisterschaft die zwei von Dempsey Proudhon. Also wie gesagt, ziemlich unwahrscheinlich.
Aber ja. nicht unmöglich. Wir kennen Le Mans und da ist alles möglich. Ja. Le Mans lässt sich ja gewinnen, bekanntlich.
Ich meine, das ist jetzt vielleicht kein Audio-Feature, aber wir werden auf jeden Fall die Daten nochmal aufbereiten für euch, dass man da in Ruhe durchlesen kann, weil ich weiß, man kommt da mit den Zahlen ja komplett, also komplett durcheinander, ich ja selber. ja, aber wie gesagt, wir werden das in den nächsten Wochen aufbereiten, damit ihr wisst, ja, was passieren muss, damit dein Lieblingsfahrer die WM gewinnt zum Beispiel.
Ich denke, das ist ein guter Plan. Und wir werden auch bestimmt nochmal im Rahmen von unserem Vorbericht nochmal kurz anreißen, ob es aktuelle Entwicklungen zum Thema Meisterschaftsstände gibt oder ob es nochmal wieder irgendwo eine Disqualifikation gab. Das ist ja nach Rennen manchmal nicht unüblich. Hm. Wird es bestimmt nochmal in Podcast-Form auch geben. Ja, und sonst spätestens dann nach Le Mans das große Rückblick-Podcast von unserer Seite.
Genau, wir haben dann Le Mans letztes Rennen in der Superseason. Mal. So, endlich, darf ich es vielleicht sagen, Super Season zu Ende. Ja, in 4 Wochen ist Le Mans Test Day. Also das geht gleich wieder los nach diesem Rennen in Spa. Sind alle Augen auf Le Mans gerichtet. Großes Ereignis, ich freue mich riesig, wie immer. ja, also 4 Wochen bis Test Day und 6 Wochen bis zu den 24 Stunden. Ja, wir werden auf jeden Fall vorher einen Podcast machen und dann, ja, und wie du schon sagtest, nachher.
Richtig, also ein Podcast wird es auf jeden Fall einen, vielleicht auch zwei geben. Mal gucken, was informationstechnisch so bis dahin passiert. Aber wo es auf jeden Fall Infos gibt, ist wie immer bei uns auf wecmagazin.de und .com zum Nachlesen. Ja, ich denke, soweit von unserer Seite erstmal.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder sonst was, Kommentare, Feedback, werden wir immer gern haben und lesen. Her damit und vielleicht können wir ja von euch ein paar Fragen oder Themen diskutieren vor Le Mans. Wen habt ihr denn auf dem Schirm für einen Sieg, Gesamtsieg und Klassensieg? Ja, es ist auf jeden Fall, wird ein spannendes Feld. Wir werden auch noch mehr Autos sehen von anderen Meisterschaften, LMS, Asian Le Mans Series und die von America oder von den Serien da drüben. Es wird vielleicht ein langes Podcast nächstes Mal, wenn wir da durch dieses Starterfeld gehen müssen.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort an der Stelle.
Ja, denke ich auch. Wir freuen uns auf diese Arbeit, die vor uns liegt, vor allem. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört und ja, wir hören uns bald wieder, denke ich.
Bis dahin. Tschüss von mir.
Tschüss.